Ja, es geschah so in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg, 1920, 22 in den Jahren, wie in Hallingkirchen so auch wieder ein bisschen Leben losging. In den Wirtschaften wurde mal einer getrunken. Das fanden sich junge Leute, die als Soldaten wiedergekommen waren und die nur ein bisschen an zu leben anfingen. Und auch das Geschäftsleben ging in Hallingkirchen. Wir hatten die Steinmeyers Mühle ja oben und der Steinmeier war im Ersten Weltkrieg gefallen, die Frau war Witwe, die lebte mit ihrer Mutter nun in der Mühle. Die Frau Steinmeier hat den Karl Maiwig wieder geheiratet, nebenbei ein fabelhafter Holzkenner. Ich habe von meinem Bruder oft gehört, dass die Förster gesagt haben, die besten Eichen hat Maiwig schon dazwischen weggesucht. Er war ein Fachmann auf dem Gebiet. Ne? Und er konnte auch gern an der Wirtschaft halten, Pferde abhängen und dann wurde einer getrunken. Viele Hallingkirchen wissen das auch. Ja, und er stand aber mit seiner Schwiegermutter nicht allzu gut, nicht? Mit seiner Frau, das war alles in Ordnung. Und jetzt war es ja früher so Mode, dass die zum ersten Pfingster gingen, so die Leute vielfach. Prominente Leute, kann man sagen, in der Kirche. Und da musste ja der Velourhut neu gepresst werden. Es gab in Detmold die Putzmacherinnen, die machten sowas. Da wurde einmal der Rand umgekrempelt nach oben oder unten und das war der neueste Modell. Jedenfalls hat die Frau Steinmeier, das dem Karl Maiwig, seine Schwiegermutter, hatte auch ihren Hut in Detmold bei der Putzmacherin zum Umpressen. Sie wollte den ersten Pfingsttag damit in die Kirche. Ob sie vorne in die erste Reihe kam, weiß ich nicht. Und jedenfalls, der Hut musste ich auf den Detmold hoch. Karl Maiwig ist morgens früh in der Mühle und Tag vor Pfingsten, da sagt die Frau Steinmeier, seine Schwiegermutter, Karl, wo willst du hin? Ich will hier in die Stadt. Dann gehst du bei der Putzmacherin vorbei und bringst meinen Hut mit. Da will ich morgen früh mit in die Kirche. Naja, hat Karlchen gedacht, musst du mit der Schwiegermutter ja auch auskommen, also machst du das. Karl in die Stadt. Vielleicht im Fuchsbau gewesen, im Westfälischen Hof. Ne? Und auch bei der Putzmacherin vorbei. Große Papiertüte, Plastiktüten gab es ja damals nicht von der Größe. Velourhut drin, oben ein bisschen zusammengerollt und Karl damit ab. Ob er nun zu Fuß oder mit der Straßenbahn nach Hallingkirchen gekommen ist, weiß ich nicht. Jedenfalls bei Passmann herein. Und das war nun Pfingstnachmittag so. Und da sitzen denn schon so die Experten aus Hallingkirchen. Hier Aue Schnathmann, der war noch einer der ganz Jungen mit ein. Gustav Dreimann aus Hiddensen, der spätere Möbelfabrikant war das. Mein Bruder Aus war mit dabei. Und ja, dann wurde gezecht und dann hat der Karl Maiwig gesagt: Wilhelm, so war das, war der Wirt, der Vorname des Wirtes, leg mir den Hut gut weg. Der ist von meiner Schwiegermutter, der will die morgen früh mit in die Kirche. Gut, Wilhelm Passmann hat den Hut auch irgendwo hinten aufgelegt und die haben fleißig gebechert, bis in die Mitternacht wohl rein. Und dann ist Karlchen abgeschoben um Mitternacht mit Tüte in der Hand Richtung, damals konnte man noch querfeldein gehen, das ganze Gebiet an der Bällebecke war ja eine Wiese. Und er denn hin nach der Mühle bei der Schwiegermutter Tüte mit Hut auf Kommode oder Vertigo gelegt, wie man das damals nannte. Und an am Morgen, das wird dann so vermutet, ein Geschrei in der Mühle, nicht? Ich weiß Gott, was los? Was hatten diese Burschen in der Gaststube gemacht? Die hatten der Frau Steinmeier ihren frisch hergestellten Velourhut rausgenommen und hatten dem Maler Passmann seine verkleckerten Strohhut oder Kreissäge, die der beim Streichen auf hatte, in die Tüte geschoben und die alte will in die Kirche und da. Hinterher haben sie erzählt, Karlchen ist wohl so in der Unterbuchse, wie er aus dem Bett gekommen ist, in der Wiese runtergekommen. Und bei Achilles, da haben sie dann mal noch gesessen, die Kumpels, und haben nur gewartet, bis er kam und den Hut abholte. Das ist so ungefähr die Geschichte gewesen. Wie lange das sie nachher noch gebeckert haben, weiß ich nicht. War ja wieder ein Grund, einen zu trinken. Ne? Es war an einem außergewöhnlichen Feiertag in Heiligenkirchen. Es waren einige bei Achilles in der Wirtschaft. Der Schmidt Flake war, glaube ich, mit dabei und so etliche. Und so kleine Ereignisse, die wurden ja immer so ein bisschen betrunken. In Heiligenkirchen war der Bauer Erich Westermann, der hatte den Rautenbergschen Hof gepachtet. Jung verheiratet, ein hervorragender Landwirt, kam aus Dortmund, der Bierstadt, hatte auch etwas mitgebracht von da. Das war das, dass er auch gern Bier trank. Nicht immer, aber so hin und wieder mal. Jedenfalls war jung verheiratet. Es kam eine Tochter an. Naja, auf dem Bauernhof musste ja nun mein Sohn kommen, Mann kommen. Ne? War nochmal wieder was und zwei Mädchen. Naja, es wurde hingenommen. Und an einem Feiertag kam Erich Westermann bei Achilles rein. Das war also der Vater von dem Hermann Achilles, der jetzt verstorben ist. Und Westermann wurde gratuliert, herzlichen Glückwunsch und so weiter. Mancher gute, frommer Spruch fiel noch dabei. und dann wurde gratuliert, ja, er gab einen Schluck Bier aus, wie das so war. Und dann wurde auch noch ganz schön gezecht. Es war, wie gesagt, ein Feiertag außer der Reihe. Und gegen Mitternacht ist das Wort aufgekreuzt: Erich, was bezahlst du, wenn für deine Zwillinge die Glocken läuten? Da Erich auch schon etwas getrunken hatte, war die sture, die einfache Antwort: fast Bier. Und es dauerte vielleicht eine halbe Stunde oder was, dann läutete es. Und zwar mit der einfachen Glocke vom Turm, die wir so die Betglocke nennen, die auch, glaube ich, für das Schlagen des Uhrwerks zuständig war. Und die wurde von unten vom Turm her gezogen. Zu der Zeit hieß das nächtliche Läuten oder bei Tage außer der Reihe Läuten Feueralarm. Wir hatten ja in Heiligenkirchen wir waren Pflichtfeuerwehr, keine Freiwillige. Und da war jeder zur Hilfeleistung verpflichtet, der vorbeikam. Ob der zur Arbeit fuhr, ob der sonst was machen musste, da musste jeder mithelfen. Ne? Jedes Haus hatte auch einen Feuerlöscheimer. Und da wurde aufgeschrieben, ich glaube, wer nicht mitmachte, musste 3 Mark bezahlen. Jedenfalls war Heiligenkirchen ja Pflichtfeuerwehr. Es läutete nachts und zu dieser Pflichtfeuerwehr waren hauptsächlich die Handwerksmeister, die zu Hause waren, Maler, Tischlermeister, der alte Gröne, Schlachter Brinkmann und diese, die sind dann schon zum Spritzenhaus gekommen. Aber es war nichts da, was brannte. Ja, dann haben die beraten und beraten. Es wird gesagt, man wollte schon die Pferde vom Wattermeier holen, die Spritze ziehen sollten. Ja, aber das ist dann wohl nichts mehr geworden und das Fass Bier ist gerollt und es ist ein wahnsinniges Besäufnis den Abend davon geworden noch. Ja, dann ging das natürlich am anderen Tag los. Dann war der Gendarmeriemeister Urhahn aus Detmold, der hatte das Heiligenkirchengebiet, der fuhr nun ab. Erstmal gefragt, wer alle in der Wirtschaft war und dann bei jedem Einzelnen. Aber er ist nirgends was hier wahr geworden. Und später hat's die Sache sollte im Sande verlaufen, aber die verlief nicht im Sand. Man hatte von oben hervorgesehen, wenn wir das rauskriegen, jeder, der beteiligt ist, soll 200 Mark für die Winterhilfe bezahlen. Damals viel Geld. Ja, und da ist nichts rausgekommen. Der Urhahn ist von einem nach dem anderen gefahren. Er war auch bei uns zu Hause. Meine Mutter sagt, was habt ihr wieder gemacht und so weiter. Ich habe auch nichts gemacht. Urhahn hat mich gefragt. Ich habe gesagt, ich hatte ein paar zu viel getrunken. Ich weiß sowieso nicht, was da passiert war. Und die Antwort hat er überall gekriegt. Und dann ist die Sache in den Krieg reingegangen. Man sagt, ja, vielleicht ist ja der Übeltäter nicht mehr am Leben. Nein, er lebt da noch. Diese Sache, der die Glocke geläutet hat, da kann man heute ruhig sagen, er ist tot. Heinz Schäferkötter war es, der später am Theater mal war. Und der hatte vom Kirchendiener Krüger, der in dem alten Kuhlmannschen Haus, was jetzt die Ratstuben sind, wohnte, den Schlüssel genommen, den Turm aufgeschlossen, wo es jetzt zu dem Gedenkstätte da reingeht, aufgeschlossen und dann wurde an einen Strick gezogen. Und das war der Feueralarm gewesen. Ne? Ja, in Heiligenkirchen war der alte Malmann Kirchendiener, wie man das so nannte, der war zuständig in der Kirche für das Blasebalgtreten, ging nichts auf Knopfdruck oder so. Der musste den bewussten Kanonenofen im Winter beheizen, damit es nicht zu kalt war in der Kirche. Die Ausfegen der Kirche, da wurde nicht überall Staub geputzt, wurde ausgefegt. Das gehörte zu seinem Bereich. Aber auch, dass die Gräber herstellen auf dem Friedhof, musste er auch mitmachen. Nebenbei war er dann Handlanger bei irgendeinem Bauunternehmer. Und er war in der Heiligenkirche ein ganz bekannter Mann, kann man wohl sagen. Hatte für jeden ein Wort, wusste auf alles was. Und seine Frau, die ging ja nur morgens vielfach die Neustadt herunter, die jetzige Denkmalstraße, und hat mit dem einen gequattert und mit dem anderen gequattert, und zum Mittagessen war denn gewöhnlich, waren die Kartoffeln nicht gar oder sowas. Und der alte Mann war in der Weise vielleicht abgebrüht. Jedenfalls einen Morgen war sie auch wieder weg. Und es ist 10, 11 Uhr, 11:30 gewesen, und er hat denn wohl irgendeinen Grund, die hintere Tür, vielfach wurde ja damals rückwärts in die Häuser gegangen. Der hat die Tür von hinten zugemacht, da musste ja die alte Mannschaft vorne über die Deel kommen. Und auf einmal klopft es an der Tür. Ja, und der alte Mann sagt, doch du altes Luder, nicht? Und legt los zu schimpfen, hat seine Sachen weggelegt, so, die Old Field Kungelbecken, die Old Field Leder, wo hast du ihn so morgen wieder rumgesapert? Mit dem war er an der Deeltür angelacht, packt auf den Drücker oder dreht den Schlüssel um und macht auf. Davor stand der Superintendent Lambert, der Mahlmann, hat seine Mütze genommen, gezogen bis auf den Morgen und hieß, guten Morgen, Herr Superintendent. 1929 war das erste Jahr, ich hatte so ein Lehrjahr hinter mir, gelernter Elektriker, war ein Hitters Elektromeister. Wir machten einen Neubau in Heiligenkirchen. Wie Lehrlinge oder Stifter mal sind, die gucken aus dem Fenster und ich sehe durch Zufall ein Segelflugzeug neben den Hermann durchkommen. Ungefähr, als wenn man jetzt von hier guckt, wo der Sender mal steht. Es ist im Teutau so eine Ausbuchtung. Da kam er durchgeflogen. Ich habe gesagt zu dem Monteur, der mit dabei war, hier ist ein Segelflugzeug. Quatsch ist das, gibt's nicht. So weiter, mach deine Arbeit. Ich wusste aber etwas davon, und wir hatten den Lehrer Mahlmann hier, der vom Lippschen Rasen Sportverband. Den haben wir lange Jahre als Lehrer gehabt, 2-3 Jahre. Und der hatte uns mal erklärt aus der Rhön. Das war ja die Rhön und Rositen waren ja die Geburtsstätten des deutschen Segelflugs. Und von daher, und jetzt habe ich gesehen, das ist ein Segelflugzeug. Er war nicht mehr hoch, er kam durch und ich habe dann auch vermutet, dass er irgendwo gelandet sein musste. Königsberg, Johannettenthal oder wo. Es war kurz vor 4 Uhr rum, es ging auf Feierabend zu. Ich bin nach Hause gefahren, Fahrrad, Arbeitszeug weg und drin. Und wie ich oben hier beim Wellnerberg hochfuhr, da kamen die ersten Schüler runter. Ja, ist ein Flugzeug gelandet. Da bin ich denn da oben hin, ja, und da war Konrad Majoran, begegnete mir unterwegs. Der hat ein Telegramm nach Münster aufgegeben zur Luftaufsicht oder sowas, ne? Und mit dem kam ich auch da oben hin und jetzt stand dieser Kronfeld an seinem Segelflugzeug. Ungefähr 300 Meter von dem jetzt eingeweihten Gedenkstein weg. Das Grundstück gehörte, das bäuerliche Grundstück gehörte damals Steins in Hohenoldendorf. Und da stand der Kronfeld an seiner Maschine, an seinem Segelflugzeug, genannt die Wien, und war sehr niedergeschlagen, deprimiert, kann man wohl sagen. Es kamen Leute, gingen wieder, Gott ja, Segelflugzeug, ne? Und dann haben wir mit ihm gesprochen. Ja, sagt er, es handelt sich um einen Preis der Grünen Post. Wer als erster die 100-Kilometer-Marke überschreitet, kriegt er einen Prach aus dem Ullstein-Verlag, Grüne Post, der Ullstein-Verlag, von 3.000 Mark. Und das war damals sehr, sehr viel Geld, nicht? Und diesen Preis jetzt war er im Zweifel. Er wollte bis Meinberg kommen. Da waren die 100 Kilometer, er ist hier oben bei Ibbenbüren, wo gestartet. Hier oben bei Meinberg, Hornbad Meinberg, da waren die 100 Kilometer voll. Und dann hat man dann an verschiedenen Messdisplättern zunächst festgestellt, 98,9, 90,8. Und dann kam dann doch was gefunden. Es waren 100 Kilometer und 200 Meter an seinem Landeplatz. Dieses 200 Meter war vielleicht genau das Stück, was, wo ich mal gezeigt habe, wo er gelegen hat. Ne? Und ja, dann hat er uns so erzählt, er war ein kleiner Kerl und deshalb war er so deprimiert. Und das war damals ein Segelflug von 100 Kilometer. Er hat 4 Stunden dafür gebraucht. Hochkurven runter und da, das war eine unverschämte Leistung für die damalige Zeit. Ja, dann hat er uns so erzählt, wo er gestartet ist, dies mit der Grünen Post und so weiter. Und dann kamen von Detmold her, also den alten Postweg, damals so Richtung zum Lindenkampfweg, eine Autokolonne und da waren Leute mit bei. Einer aus Münster, vor der Mütze groß, DLV, das war ja noch kein NSFK, das war der Deutsche Luftsportverband. Ne? Und die kamen hin und dann ging einer auf den Kronfeld zu und schlug ihn auf die Schulter und sagt, mein lieber Kronfeld, Ihren Weltrekord haben Sie intus, herzlichen Glückwunsch. Da haben wir ihn alle gratuliert, ich glaube, das war das erste Mal, dass ich einen Weltrekord mal gratuliert habe. Bin mir gar nicht so richtig über diesen Augenblick bewusst gewesen. Bin dann auch nach Hause gefahren. Bei dieser Detmolder Kolonne, bei dieser Autokolonne, die kam, war Kühlmus. Kühlmus war ja der Initiator des Detmolder Segelflugs, bis man in 1933 auch alle möglichen Ränge, also Schlechtigkeiten angehangen und es kam da so ein uniformierter Zeug, ne? Dem war, wie das NSFK, die Detmolder Segelflieger, da passierte was Fürchterliches. Blaues Hemd, Schirmmütze, hatte der eine oder andere mal Knickerbocker zu an, was ja nun gar nicht so der militärische sagte, passt da. Ne? Und durch diese Landung von dem Kronfeld ist der Detmolder Luftsportverein entstanden. Ja, und diese Sache ist hier gut, wie der Detmolder Luftsportverein. Da sollte schon mal eine Platte da oben hin, ein Denkmal da oben hinkommen von Gustav Rolf, ein ganz bekannter und Experte im Segelflug. Ne? Und das ist aber, hat sich dann zerlegt. Und jetzt riefen mich welche an, hör mal, so und so, du bist doch da gewesen. Und ja, ich sage, ich weiß das. Jetzt wurde Gedenkstein am Rande des Heimatmuseums in den Draht gesetzt. Denn außerhalb des Drahtes, was habe ich heute mitgemacht, wird mit sowas, das glaubt man, ist ein ganz schlichtes Denkmal mit den 3 Möwen drauf. Ne? Also, und, ja, Gott, da, ja, da musste ich denn auch hin. Ein großes Schild vor ihr kriegt, der Zeitzeuge. Und ja, ich glaube, Hannebaum war auch mit da oben. Hier, Engsfeld von Detmold, ich weiß nicht. Hier, wie heißt der Maurer? Nee, Krüger, Stellvertreter. Der war da, ja. Ja, das war dann so die Einweihungsfeier da oben. Ich habe ein Schild vor ihr gekriegt, Zeitzeuge, mit dem erfuhr ich, dass alle Rundfunk- und Fernsehleute, die da waren, mich beim Wickel hatten, ne? Ja, und dieser Stein ist da eingeweiht worden. Nebenbei hat er etwas auf sich gehabt. Mein Sohn ist begeisterter Flieger, Segelflieger, bei Gustav Rolf gelernt. Und ja, ist Bremer Landesmeister, glaube ich, ein oder zweimal gewesen. Und heute schult er auf Segel, Flugzeuge, Motorseglern und Motorverschieden. So alle Vierteljahre kam der Steuererheber Gerke vom Finanzamt Detmold nach Heiligenkirchen. Und die Hausbesitzer mussten alle ihre Grundwertsteuer da bezahlen. Der Betrug zu dem damaligen Zeitpunkt, also nach dem Ersten Weltkrieg 1920 bis 1925 in die Zeit ungefähr, wo unser Grundstück, das waren so 3.000, 4.000 Quadratmeter mit dem Haus, die waren so 3 Mark das Jahr. Die musste jeder einzahlen und Gerke hat das denn eingetragen in seine Liste. Und der saß in dieser alten Gaststube bei Loros, das ist der heutige, wie nennt man es, alter Krug?
Falkenberger Hof.
Falkenberger Hof ist, ja. Ne? Ja, und das war aus der Kneipe wohl so, mit dem Steuererheber alles. Und da musste jeder Heiligenkirchen hinkommen, der ein Grundstück hatte. Ob die Handwerker, das weiß ich nicht. Aber ich weiß es, weil wir auch Grundwertsteuer bezahlen mussten. Ja, 3 Mark haben wir bezahlt. In Heiligenkirchen wurde nun ja auch im Laufe der Jahre politisches Leben wahrscheinlich immer höher, aber es kam die NSDAP auf. Und das, die kamen nun ja zu einer Zeit, wo es in Deutschland ganz, ganz schlecht war für uns. Ich war auch einer der Betroffenen. Ich kam im Herbst 31 aus der Lehre. Da hat wohl kein Lehrling, kaum ein Lehrling Arbeit behalten. Es sei denn, er hat für den letzten Lehrlinglohn, der damals im dritten Lehrjahr 5 Mark war, die Woche, weitergearbeitet. Und jetzt machte sich ja, es kam, die damalige Regierung wechselten viel, es war die Weimarer Republik, unerfahren in Sachen Demokratie, könnte man aus heutiger Sicht sagen. Und es bahnte sich ja nun in Deutschland die NSDAP an. Zeitungen und so weiter, Hakenkreuze standen. Und diese Partei hatte geschickte Propagandaleute, die Not des Volkes für ihren Zweck ausnutzen konnte. Und das geschah auch in Heiligenkirchen. Der Falkenberger Hof war das Stammlokal der NSDAP. Und die sogenannten alten Kämpfer von damals, es lebt wohl kaum noch einer davon, nee, glaube ich nicht, die kamen bei Loos zusammen. Und das politische Leben von der NSDAP lief deshalb nur im Falkenberger Hof bei Loges. Bei Biere in der Lippschen Rose war der Gegenpol, aber der Sport und so weiter. Ich bin 1920 am 2. April in Heiligenkirchen eingeschult worden, in der alten Schule am Schulplatz, wo eben jetzt die Post, AWO und so weiter drin sind. Die damaligen Lehrer waren, Lehrer Wendt war, glaube ich, Schulleiter in Heiligenkirchen, Oberlehrer, wie man es nannte. Es war ein Lehrer Schnarre da, Lehrer Brandt. Kluckum kam etwas, ja, Kluckum war auch schon da. Das waren sie wohl so alle. Und es waren Aushilfslehrer da. Es war 1920 ein ganz schlechter Stand an Lehrern da, durch kriegsbedingt. Nicht? Ein Teil war nicht wiedergekommen und die anderen waren mit der Ausbildung nicht zu Ende gewesen. Ich kam bei, die ersten, die ABC-Schützen kamen nach Wendt hin, bekannt unter dem Namen Vater Weide. Und man hätte auch Vater Haselnussstock leisten können, der stand immer neben dem Pult vorne. Und das war das erste Schuljahr. I-Männchen nannte man es ja so, ABC-Schützen. Gelernt haben wir auch schon mit dem Computer, und zwar mit der Rechenmaschine. 5 blaue Kugel, 10 blaue und so weiter. Und da wurde mitgerechnet, mit Stäbchen. Das war so. Und die Ausflüge wurden gemacht nach einem Hermann, nach einem Extranstein. Ja, und die Erziehung in der Schule war natürlich anders wie heute. Der Stock stand dauernd neben dem Pult vorne. Und wer ein paar Fehler zu viel geschrieben hatte, 5 waren Norm, wer darüber kriegte für jeden Fehler mehr einen von hinten. Und wer den 10 Stück hatte, also da war manchmal schon was drin. Das zweite Jahr kam ich nach Lehrer Kluckhuhn hin. Der kam aus dem Ersten Weltkrieg, weil der trug noch seine Offiziersuniform so. Und da bin ich demjenigen das zweite Jahr gewesen. Und dann kam Ruhe ins Heiligenkircher Schulleben. Es sind damals viele hängen geblieben. Das kam durch den Lehrerwechsel, nicht? Kriegten keinen Kontakt mit den Schülern oder schlechten Kontakt. Und dann kam Lehrer Sünkel nach Heiligenkirchen, der auch mal Zeit Detmolder Bürgermeister war. Sünkel hat sehr viel Ruhe ins Schulgeschehen gebracht. Also, dass erstmal jede Klasse wieder ein paar Jahre bei einem Lehrer blieb und so. Und das hat sich sehr gut bemerkbar gemacht. Ich selbst war bei Sünkel auch so 1,5 Jahre. Und dann die nächsten beiden Jahre kam ich nach Malmann hin. Sportsmann vom Scheitel bis zur Sohle. Während meiner Schulzeit war er auch mal zu einem Sportlehrgang in Berlin. Man fing damals an, dass Volksschullehrer Sportkurse machten. Und das machte sich sehr gut bemerkbar. Er war derjenige, der in Heiligenkirchen Reichsjugendspiele durchführte. Und er war auch der Lehrer, der nun nicht, wenn absolut nichts mehr ging, nicht zum Stock griff, sondern man sagte, wir spielen erst eine halbe Stunde Fußball. ein ganz entscheidender Faktor bei ihm, glaube ich. Nicht? Nebenbei hat der Lehrer Sünkel diese Tour auch schon in etwas gehabt. Nicht? Also wir sind mal oben im Hövel gewesen, so mitten im Unterricht. Er hat gemerkt, das sitzt alle fest, das kommt nicht. Oben mit den Hövel gehen oder hier auf dem Wellnerberg. Und beim Malmann sind wir zum Fußballspielen auf dem Sport. Es kam der neue Sportplatz, wo jetzt Schlag seine Häuser stehen. Und da mussten wir jedes Mal eine halbe Stunde Steine aufsuchen. Der war mit Kies bestreut, der Platz. Eine halbe Stunde Steine aufsuchen, eine halbe Stunde durften wir Fußball spielen. Die Schule hatte noch keinen Fußball, den hatte er vom damaligen HSV Olympia, nannte sich in Hallenkirchen, war eine Initiative von Malmann aus. Und da hatte er den Ball damit weg und da konnten wir nicht spielen. Nicht? Zwischenzeitlich war mal ein Lehrer Kelle in Hallenkirchen, hier von Karl Kelle, der Vater. Und der war dann zu unseren anderen Lehrern, ein sehr nationaler Mann, hörte damals, glaube ich, dem Jungdeutschen Orden an. Der wurde versetzt von hier nach Auesdorf hin und kam wieder nach Hallenkirchen als Oberlehrer. Während des Krieges war das, aber das war schon eine politische Sache. Ne? Ja, und nach Malmann kamen wir nochmal 2 Jahre nach Kluckhohn hin. Kluckhohn war ja nun, er soll kirchenlos gewesen sein. Und also, wie nennt man das, Atheisten oder so ähnlich, ne? Er hielt auch nicht viel davon, von dem Ganzen. Geschichte war er ein ganz hervorragender Lehrer. Ich persönlich war kein allzu guter Deutscher, was Diktatscheiben anzulernen. Ich habe ab und zu auch mal nach vorne kommen müssen. Ne? Und bei ihm wurde aber so anders. Er war ein fabelhafter Lehrer. Was Malmann im Sport machte, machte er in Geschichte. Und Geschichtsdaten, die Zeit der deutschen Befreiungskriege, was alles gewesen war. Und er hat uns auch klargestellt, wie das mal mit dem Christentum alles gewesen ist, dass da auch sehr viel Blut an den Schwertern gehangen hat. Haben wir von Kluckhohn gelernt. Dann hat man gesagt, ja, der ist ein Vollblutheide, kann nicht sein. Er hatte vorne ein Katheder mit dem Spruch da dran, edel sei der Mensch, hilfreich und gut. Und wie wir entlassen wurden, hat er uns gesagt, den Spruch sollen wir versuchen zu leben. Es wird schwer sein, sagt er, aber versucht das. Das ist das, was ich euch mitgebe ins Leben. Nebenbei haben wir später erfahren, er war Tannenberger, Ludendorffer Mann, was in der Geschichte sich aber sehr, sehr gut bemerkbar gemacht hat. Nicht? Und wer bei ihm halbwegs aufgepasst hatte, der wusste, wo unsere Deutschlandhymne wegkommt, nicht? Und zwar die Deutschlandhymne, nicht die schwarz-rot-goldenen Fahnen. Es war ja die Uniform der Lützowscher Jäger, so viel wie ich weiß. Und das haben wir auch bei ihm gelernt. Wie es genau war, weiß ich nicht. Ne? Und diese Sachen haben wir bei Kluckhohn gelernt. Und bei ihm sehen wir entlassen mit dem Hinweis, edel sei der Mensch, hilfreich und gut. Ein Mann, der Vollblutheide und Antichrist sein, er war nicht glaubenslos, er stand mit dem System der Kirche auf Kriegsfuß, so möchte ich sagen. Luther war für ihn einer der tapfersten Männer in Deutschland gewesen. Diese kleine Geschichte passierte im letzten oder zweitletzten Schuljahr. Wir waren auch bei Kluckhohn schon und das war ja so, dass jeder Lehrer damals ein Auflösungsheft fürs Rechenbuch hatte. Das Rechenbuch von Wilhelm Buro war von Lehrer Wendt neu bearbeitet worden. Und da mussten wir so das vorher, das siebte, achte Schuljahr, das sechste, siebte Schuljahr musste für ein Schuljahr höher das Rechnen, das Auflösungsheft rechnen. Und da war für ihn der Beweis, dass das zu rechnen war. Und dieses Auflösungsheft hatten nun die Lehrer, lag im Lehrmittelschrank oben hinter einer Tür. Wer hat nicht abgeschrieben in der Schule, es sollen ja die schlechtesten Schüler gewesen sein, ich weiß ja nicht. Wir hatten das ja schon mal gerechnet, da wussten wir noch. Es wurde auf dem Auflösungsheft abgeschrieben. Lehrer Kluckhohn hatte einen Lehrmittelschrank, Hugo Krause, der hatte den Schlüssel, mit Zuhaltung nannte man das, aufgeschossen und wir waren am Auflösungsheft, bevor Kluckhohn kam. Wir hatten einen Hans Beckmann, der war hier von Königsberg, ganz lieber Schulkollege, aber er hatte schwer Die Mutter hatte ab und zu mal gesehen, Vater nie gekannt, hatte ein schweres Los, der Hans. Und man sagt auch, er hat mehr Schläge wie zu essen gekriegt, wo er da zu Hause war. Jedenfalls hat der Hans auch abgeschrieben. Und das Butterbrot, was er noch wirklich mitgekriegt hat, daneben war gegessen. Beim Abschreiben noch. Die zweite Stunde rechnen, Klugo macht den Schrank auf. Die zweite Stunde war dann 9 Uhr, die Frühstückspause. Hans hat Butterbrot. Klugo machte die Schranktür so halb wieder zu, aus dem wenn der das gesehen hat. Ah ja, kam Frühstückspause, Klugo fragt, ja, habt ihr alle Butterbrot? Ja, haben wir. Hans stotterte so ein bisschen. Hier, Lena Wehling, Emmy Klöpping, die sind in der Nähe, wurden wir gehen nach Hause und die anderen hatten noch Frühstück. Und Hans, ich gehe auch nach Hause, sagt Hans. Hans stotterte so ein bisschen. Ne? Und der musste oben zum Wellnerweg, der war beim alten Essiger. Hans, der haute los, der zog denn so, was jetzt, ja, wo jetzt für Gemeindebüro ist, eine Holzschuhe aus, Schuhe hat er fast nie gekannt im Leben, und Richtung Wellnerberg hoch. Und Hans kam so nach 20 Minuten wieder. Was? Sagt er, sagte Klug an Hans, wer zu Butterbrot schmeckt? Gut, Herr Lehrer. Da sagte Hans, hier, hast dein Butterbrot, setz dich mal hin und mach erst mal Frühstück. Wir gingen ja alle zur Volksschule. Wir hatten in Detmold das Gymnasium und später auch eine Realschule. Das war wohl da am Woldemarberg irgendwo. Die Aufbauschule war das. Da sollten Volksschüler hin, die begabt waren und so weiter. Aber das ist viel auf Fürsprache geschehen. Jedenfalls zum Gymnasium zu gehen, war damals so. Ich weiß das, ich wohnte ja hier in der Nähe vom Ortsteil Friedrichshöhe. Die Söhne und Töchter gingen fast alle aufs Gymnasium bzw. Lyzeum, dass die im Monat 15 Mark bezahlen mussten. Das ist mir so in Erinnerung. Und das können diese aber meist gar nicht so hervorragend. Das wäre mancher andere am Gymnasium besser aufgehoben worden. Aber 15 Mark im Monat mussten sie bezahlen. Es kam noch eine Mütze dazu, jedes Mal, wenn sie versetzt waren. Sechster, Quinter, Quarter und so weiter. Das war jedenfalls für dieses Schulgeld von 15 Mark. Und da kamen dann noch Bücher zu. Fahrkarte mit der Bahn zu fahren, war für Otto Normalverdiener, dem Stundenlöhner, der Tischler war, Hilfsarbeiter in der Wellfabrik, nicht erschwingbar. Und die paar Freistellen, die es gegeben hat, ich wüsste keine hier aus Heiligenkirchen, der eine Freistelle gehabt hat. In Heiligenkirchen und Berlebeck gab es schon mal Mischdämonen, hat man gesagt, aber es gab dann vor 1933 eine hervorragende Zeit. Es war die Freie Spielvereinigung Heiligenkirchen hieß, glaube ich, in der Heiligenkirchen und Berlebeck im Fußball, im Sport, im Turnen, nein, Turnen nicht, Turnen war Falke in Berlebeck noch extra, zusammen waren. Die Bekleidung war blau-weiß. Und diese erste Fußballmannschaft der Freien Sportgemeinde ist Bezirksmeister gewesen. Die hat gewonnen gegen Bragwede, Fichte, Bielefeld. Die spielten hier auf einem kleinen Dorfplatz. Kamen in Bragwede auf die breiten Aschenplätze, Fichte und so weiter. Und dann hatte man in irgendeinem dieser, in Heperfichten, da bin ich mit hingewiesen, da hat man gesagt, wo liegt das denn, Heiligenkirchen Berlebeck? Und die verloren dann so 4-1. Und die erste Mannschaft der Freien Sportgemeinde wurde Bezirksmeister. Das heißt, sie hatten ihre Gegner im Bielefelder und Herforter Raum liegen. Das war eine ganz hervorragende Zeit. Sonst hat es Spannungen gegeben zwischen Heiligenkirchen und Berlebeck. Und zwar war das vielleicht einmal die gute Einnahme der Gemeinde Berlebeck durch Weidmüller. Und Heiligenkirchen war nicht so gut betucht mit Geld. In Heiligenkirchen wurde eine etwas weitläufigere Politik getrieben. In Berlebeck hatte man ja nun Industrieunternehmen, Heiligenkirchen hatte nur ein paar Handwerksbetriebe, aber in Heiligenkirchen wurde das Neubauprojekt gefördert. Und jeder weiß ja, dass im Laufe der Jahre auch über die kleineren Haus- und Grundbesitzer Steuern reinkommen und gar nicht mal wenig. Und das war die Sache, weshalb Berlebeck im Voraus war. Sonst, sie gab es zwischen der Schule in Heiligenkirchen und Berlebeck kaum Verbindungen, nicht? Also, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber das beste Verhältnis war es nicht so. Es wurden nun mal in Berlebeck, ja, es waren zwei verschiedene Gemeinden, kann man sagen. Der Ortsteil Friedrichshöhe war ja abgesondert und die Friedrichshöher, mögen Sie es mir für übel nehmen, nicht, haben sich immer durchweg als Detmolder gefühlt. Ich wohnte auf einer Straße, ich war ein Hund, ich habe mich immer als echter Heiligenkirche gefühlt und auch heute noch. Jedenfalls, dies Friedrichshöhe lernte ich ja nun als Schuljunge schon kennen. Ich musste manchen Botengang machen zur Apotheke hin mit einem Rezept nach Detmold, dann kriegte ich 20 oder 30 Pfennig für die Straßenbahn zu fahren. Bin ich zu Fuß gelaufen durch den Büchenberg, die Wege neben der Hauptstraße her und dann hatte ich die 20, 30 Pfennig über. Abends die Buchs ausgezogen, wenn ich ins Bett musste, fielen die 20 Pfennig heraus. Wo hast du das Geld her? Weil ich frage im Elternhaus. Das nur nebenbei. Ja, dies Friedrichshöhe, das war 1920 bewohnt von durchweg pensionierten Beamten und Leute aus dem Ruhrgebiet, Bergwerksdirektoren, die das als Ruhesitz benannten. Die Häuser waren durchweg alle um die 1900 herum gebaut. Und dann, wenn man mal die älteren Bilder beguckt und heute Architekten begucken sich das, die sahen dann, man hat damals eine sehr aufgelockerte Bauart gehabt, aber man hatte Platz hier noch und die Quadratmeter kosten ja nicht das, was er heute, ne? Ja, wer hat damals in Friedrichshöhe gewohnt? Es wurden einmal an der, was jetzt hier bei der Borner Straße ist, herunter zunächst Dormanns, der war Bücherrevisor oder sowas ähnliches. Dann kam eine Frau Jacobi, der Mann war im Ersten Weltkrieg gefallen. Ne, ganz rasante Frau. Aber man brauchte nichts, wenn ich für die einen Weg machen sollte. Die hat mir immer vorgerechnet, wenn ich noch drei Wege machte, wäre das Geld für ein paar Schuhsohlen, könnte ich meinen Eltern geben. Ja. Dann kam Gellhaus, der war Amtsrat beim Fürsten gewesen, in der fürstlichen Verwaltung. Und das muss ich jetzt zwischendurch mal kurz erzählen, kam vom der Fürst, der fuhr ja nach Berlebeck zur Försterei hin, Kutschwaren, fabelhaften. Echt gute Pferde vor, Kutscher vorne auf dem Bock mit ne, Zylinder oder sowas. Und hinten saß der Leopold, ja. Und der alte Gellhaus, der war Amtsrat. Und der stand mit meinem Vater bei uns am alten Haus an der Straße. Jetzt kam der Fürst, der Amtsrat Gellhaus, zog seine Dohle herunter. Er hatte immer so eine Streisemannhose. Und die Dohle herunter bis auf Erde, gehorsamer Diener. Und der Alte, der guckt doch, ich denke, was jetzt wohl kommt. Da hat mein Vater den alten Gellhaus da. Also dass er für diese Leute auch noch von gehorsamen Diener spreche, das wäre doch übertrieben. Mein Vater war ja mein Leben lang Ziegler und Ziegelmeister. Der hat da das Leben auch von allen Herren kennengelernt. Nicht? Das war der Amtsrat Gellhaus. Dann kam Dütermeier. Dütermeier war der Besitzer des frühere Besitzer des Neuen Krugs, wie auch im Neuen Krug noch Braurechte waren. Ich habe da jetzt dran gedacht, wie von Lemgo, da war ja so ein Brauereifest. Und ich habe gedacht, ob das wohl einer weiß, dass der Neue Krug mal Brauerei war. Und Dütermeier war der Besitzer, der wohnte da unten. Und als nächstes kam Mesch, ja, das war das letzte Haus auf der Seite. Und gegenüber stand noch die Villa Wandrup, das war die Leibzucht für Rautenbergs Hof. Die war aber meist verpachtet. Nicht? Kurz vorher steht noch ein Haus, das ist aber erst 1925 gebaut. Ein Dr. Stender, Tierzuchtdirektor war der. Und da, heute wohnen die Rinnes, der Rinne wohnt da drin, klar. Und dann auf anderer Seite die Waldstraße, da wohnte zunächst Ile, ja, war ein, also wenn man die Waldstraße von der Zentrale herkommt, da wohnte zunächst der Ile, ja, das ist damals um 1920 herum, nicht wie es heute ist. Ile war ein Teilhaber der Buchhandlung Ile und Luwe. Das war in Detmold Was jetzt die Apotheke ist an langer Straße? Ist doch die Ecke, was früher Sonntag war. Und ja, zwei, drei Schaufenster bei Ido und Luwe. Ido war ein Jäger, der mit Lönz noch auf die Yacht gegangen war. Da hat er so erzählt, der wohnte da oben. Dann kam Klemms Giesing. Klemm Giesing kam aus dem Ruhrgebiet. Der Klemmt, der Rudolf, hat vor kurzem Geburtstag gehabt. Er ist wohl der Einzige aus der Zeit, der noch lebt. Und ja, die kamen auch aus dem Ruhrgebiet. Die hatten mit der Ummantelung der Hochöfen was zu tun gehabt. Das nächste Haus waren Korten. Korten kam nach dem Ersten Weltkrieg aus Russland, ähnlich wie jetzt auch die Russland-Heimkehrer kommen. Der war Lehrer in Moskau an einer Universität gewesen, als Lehrer, und machte hier, damals war in Detmold das Lehrerseminar, was jetzt Karstadt ist. Ja, und da war der denn als Lehrer, kriegte stundenweise bezahlt, die Leute lebten ganz, ganz schlecht. Ne? Dann, das war ein Kochten, ja, dann kam ein Haus, in dem wohnte Major Schulz, das war ein aktiver Major der kaiserlichen Armee gewesen, der hat ein Bein verloren. Und das nächste Haus war dann Superintendent Lamberg, unser sagenhafter Pfarrer aus Hallingenkirchen, wo ich ja schon sagte, dass an ihm ein alter Dorfschulmeister verloren gegangen wäre. Und kam mit meinem Vater sehr oft ins Gespräch, bloß politisch verstanden sich die beiden nicht. Die waren ja auch von verschiedenen Positionen. Mein Vater war Zwiegler und Ziegelmeister gewesen und er war Pfarrer. Nebenbei hat er als Pfarrer Hallingenkirchen, Schlink, Horn-Oltendorf, Berlebeck und Frommhausen versorgt. Zu Fuß. Konfirmanden waren wir 50. An einem Tag sind wir konfirmiert, Abendmahl fix und fertig gemacht. Der hat gesagt, von wegen, da ein paar Sonntage machen, bevor die aus der Schule kommen. Und vorm 1. April muss der Schluss sein. Er sagt, da müssen die Jungs in der Lehre, da müssen sie konfirmiert sein, ne? Das war so sein Standpunkt. Ja, das war Lamberg. Nebenbei, sein Sohn kommt noch, sein Enkel kommt noch öfter durch Hallingenkirchen. Hab vor kurzem hier unten noch getroffen. Und dann kam Schlafhorst. Schlafhorst kam aus Mönchengladbach, waren Textilleute. Mönchengladbach ist ja wohl eine Textilstadt. Stück höher, Schulte-Suhrmann. Schulte-Suhrmann kam vom Stahlkonzern Suhrmann, auch aus dem Ruhrgebiet. Dann, ja, jetzt an der rechten Seite lag das Hotel Friedrichshöhe. Besitzer, ihr erbaut hat es Heinrich Pieper. Der war Braumeister in Reval gewesen, in Russland. Ja, kam vor dem Ersten Weltkrieg so ungefähr nach hier rüber und hat Hotel Friedrichshöhe gebaut und hat das bewirtschaftet, was nachher der Fritz übernahm. Dann hinten den, auf Stückchen höher am Königsberg, liegt ja dieses Hof, wo heute der Battermann wohnte. Da war damals ein preußischer Landesoberforstmeister Eschwege drin, Baron von Eschwege. Ein Garten, da war eine Puppenstube gesehen. Da war jeder Stein, Kiesstein, der auf dem Weg stand, der war geputzt, hatte einen Gärtner. Er selbst war Junggeselle, eine Köchin zum Kochen. Und einen Garten hatte der, das war so sein Junge, aber den Garten, die Eichen zu Pyramiden geschnitten, nicht? Also ganz hervorragend. Dann kam als nächstes Haus, wo die große Mauer, wo jetzt der, na, wie heißt der Lehrer, der Steinbrück drin wohnt, der, da wohnte der, ach, da wohnten, da habe ich jetzt noch so eine Aufklärung getrieben, da wohnten damals Meisters, die kamen von Bielefeld, von Fahrradnähmaschinenfabrik. Also erst Ende Erster Weltkrieg, 1920 rum. Diese haben da zuerst gehört. Ob die es gebaut haben, weiß ich nicht. Und dann kam ein Büttner, das war so ein Rittergutsbesitzer von irgendwas. Zwischenzeitlich hat, glaube ich, der Battermann, nein. Dann kam der Major Freier von Ledewur. War Major in der Schutztruppe in Afrika, der hat eine Kaffeeplantage da gehabt. Hatte war gewesen, ein Bein verloren. Und der kam so 1925 herum. Der hat dann da gewohnt mit, da war später seine, die Schwester seiner Frau wohnte mit bei ihm. eine Frau, von der manche keiner was gewusst hat, die hat während des Krieges zum Stab Canaris gehört, Widerstand, hat keiner gewusst. Nach ihrem Tode bin ich hier wahr geworden. Ja, und dann kam auf der anderen Seite Medizinalrat Lücken. Das waren früher die Ärzte, die wurden ja Medizinalrat genannt. Und da mussten wir dann so Kinder hier aus dem Dorf Weihnachten hinkommen, kriegten wir so eine kleine Bescherung. Hier, Frau Husset, die war auch mit dabei, die musste auch immer mit hinkommen. Grüß Clara aus dem Dorf, so verschieden. Ne? Und dann ein Stück höher kam Rinne. Rinne kam, was war Rinne? Der kam auch aus dem Bergwerk oder Kohlekram irgendwie her. Und das nächste Haus war Ohlendick, der kam auch aus dem Berg. Und die anderen Häuser sind nachher entstanden, nach 25 Euro, möchte ich sagen. Ganz oben auf dem Berg war Naumann, ja, hatte damals die elegantesten Autos, immer ein Horst, Mercedes und so weiter. Diese ganzen anderen Häuser, die jetzt stehen, hier wo unser Hausarzt hier wohnt, da Dr. Lentschen, die sind dann alle nach 25, 28, also danach gebaut. Ne? Die alten Häuser waren diese. Die in Friedrichshöhe wohnten, die waren ja im Durchschnitt alles gut betuchte Leute, konnten sich viel Hauspersonal leisten und teilweise eine Köchin, Hausmädchen. Das hatte ja zur Folge, dass denn ganz viele Heiligenkircher auch ihre Frau in Friedrichshöhe gefunden haben. Nicht? Mir persönlich, ich habe es auf der allernächsten Seite gehabt, meine Frau war in Friedrichshöhe. Ja, und es war mal ein ganzes Teil. Ja, ich habe viel Kontakt nachher noch gehabt, wie diese Frauen Rentnerinnen wurden. Da brauchten die eine Bescheinigung, dass sie ihre früheren Stellen bei 15, 20 Mark Monatslohn mit Kost und Logis gehabt hatten. Da wurde das in der Rentenberechnung damit aufgerechnet. Und dadurch kam es zu einem besseren Ergebnis. Das war so eine der Einzelsachen in Friedrichshöhe. Mein Vater hat sehr viel in Friedrichshöhe gearbeitet, Gärten instand gesetzt, Wege gemacht, Bäume gepflanzt. Ja, der hat fast auf dem Weg in Friedrichshöhe hoch, ja, gehörte damals Urhahn und Pieper in Detmold. Das war die Holzhandlung Urhahn in der Elisabethstraße. Und jetzt ist vor kurzem die Elisabeth Pieper gestorben, war eine prominente lippische Sportlerin. Ihr Vater oder Bruder, das waren die Besitzer von diesem gesamten Komplex Friedrichshöhe. Stand früher hin und wieder an der Buche noch ein Schild, Bauplätze zu verkaufen. Heute ist das wohl anders. Ne? Ja, das Unternehmen Wendt-Igensen gab es zweimal in Heiligenkirchen. Einmal Dietrich Wendt-Igensen mit der Mühle und Sägewerk, auf der anderen Seite Gustav Wendt-Igensen. Der hatte von seinem Vater ja diese Mühlenbauanstalt übernommen. Ich glaube, im Freilichtmuseum steht sogar noch eine Mühle, die hier weggekommen ist. Die bauten Mühlen, Schrotmühlen in erster Linie für die Landwirtschaft. Und dieser Energiebezug, dieser Betrieb, Wendt-Igensen über ein Wasserrad, die erzeugten auch selber Strom und konnten dadurch schon ein bisschen modern produzieren. Die Mühlen wurden durchweg mit dem großen Stein betrieben. Es liegt jetzt noch einer hier in Detmold. Und die Mühlen waren ganz aus Holz gebaut. Und es hat ungefähr noch die Ausmaße, die heute der Rewe-Markt hat. Das war die reine Mühlenbauanstalt. Da waren Anbauten dran. Und an der Rückseite ging dann noch der Ablaufrahmen vom Wasserrad herunter. Ne? Und dieser Wendt-Igensen hat durchweg seine Mühlen in der Landwirtschaft. Es waren keine Mehlmühlen, es waren Schrotmühlen, die da gebaut wurden. Ne? Und der andere Wendt-Igensen war Dietrich Wendt-Igensen. Aber das müsste Didi an sich besser wissen, wie ich, wie das war. Ölmühle, Sägewerk, ja, das war das so. Ne?